Geht wohl los, ja.
Stabil ist mir lieber, wie so in der Hand. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Und Gott hat mir auch ein Wort lebendig gemacht, sehr lebendig sogar. Und ich hoffe, es macht euch auch lebendig. Vater, ich danke dir, dass du jetzt gegenwärtig bist, dass du den Raum füllst mit deiner Gegenwart und dass dein Wort die Herzen bewegt, weil dein Wort Geist und Leben ist. Ich danke dir dafür, Vater. Amen. Das Wort, das mir Gott aufs Herz gelegt hat, das steht in Psalm 73, Vers 23 und 24. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 2017 konnten wir unsere diamantene Hochzeit feiern. 60 Jahre verheiratet. Das ist schon ein Ereignis und das erleben nicht so viele Leute. Und wir wollten es auch gebührend feiern. Aber dann plötzlich, 2 Wochen vorher, bekam ich plötzlich ganz starkes Magenbluten, musste mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht werden, kam auf die Intensivstation, man wusste nicht, wie das geht, aber es hat sich herausgestellt, dass es dann doch nicht so schlimm war und ich habe sie bestanden. Ich war aber sehr geschwächt und jetzt diese diamantene Hochzeit in einigen Tagen. 4 Tage davor habe ich zum Hausarzt gesagt, ich kann es einfach nicht, mir fehlt einfach die Kraft. Dann hat er gesagt, sie noch 4 Tage, sie schaffen es. Und ich habe es versucht und tatsächlich, ich habe das Fest sehr gut durchgestanden. Es war ein sehr schönes Fest. Wir haben das Auto vor die Tür gestellt. Ich habe gesagt, wenn ich nicht mehr kann, gehe ich raus, sitze mich ins Auto und erhole mich wieder. Es war nicht nötig. Es wurde ein sehr schönes Fest. In derselben Woche war die Beerdigung von unserem Gegenschwieger Friedrich Schock in Schorndorf. Wir konnten nicht gehen. Also mir war es einfach, ich war zu schwach. Wir konnten nicht gehen. Aber die Margret Schock, seine Frau, die ist zu unserem Fest gekommen. In dieser Woche, wo man ihren Mann begraben hat. Und sie hat sich, und Margret Schuck, die war auf ihren Mann so eingestellt, die ist Tag und Nacht am Bett ihres Mannes gesessen. So etwas von Hingabe einer Ehefrau habe ich noch nie erlebt. Und ich habe gedacht, wie wird das bloß, wenn dieser Mann gestorben ist? Bricht für diese Frau die Welt zusammen oder wie geht es weiter? Und diese Margret Schuck, die ist zu unserem Fest gekommen und die hat sich um Menschen gekümmert. Die war gar nicht die leidende Witwe, sondern die war so getröstet, sage ich, und so lebendig. Und die hat gleich eine Menge Kleider mitgebracht von ihrem Mann. Die schönsten Kleider hat sie gleich mitgebracht, in der Woche, wo man ihn begraben hat. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gewundert über diese Frau, wie die getröstet war, wie die stark war, einfach von Gott getragen. Es gibt viele Beispiele, wo es heißt, dennoch, wo unser dennoch gefragt ist, wo es eigentlich menschlich gesehen schwierig ist, ganz schwierig, aber wo Gott uns doch ein Dennoch gibt. Ich sage mal ein Beispiel aus der Bibel, Hiob. Hiob war rechtschaffen, heißt da, gottesfürchtig, meide das Böse. Und was ist ihm widerfahren? Er hat alles verloren. Familie, Besitz, Gesundheit, alles hat er verloren. Er hat an Gott festgehalten und hat nachher doppelten Ersatz bekommen. Ja, ich denke auch an Peter Schneider, der ist ja überall bekannt. Er hat seine Frau verloren, eine junge Frau, Mutter von 3 Kindern. Sie ist gestorben und Peter Schneider ist ja wirklich ein hingegebener Christ. Und Peter Schneider hat es ertragen, hat weitergemacht, hat wieder eine sehr gute Frau bekommen und nochmal 3 Kinder dazu. Und die Söhne Schneider, die tauchen immer wieder auf, die sieht man, die sind also wirklich Persönlichkeiten im Reich Gottes. Und noch ein Beispiel von Reinhard Bonnke. Jeder weiß, dass der Reinhard Bonnke der große Evangelist war in Afrika und er hatte die Idee, ein großes, riesiges Zelt zu bauen, um seine Leute da unterzubringen. Und wie dieses Zelt in Afrika im Einsatz war, kommt ein Sturm und zerfetzt das ganze Dach. Das Dach hat es zerfetzt. Also das Gerippe ist stehen geblieben, der Aufbau vom Zelt, aber das Dach hat es zerfetzt. Und was macht der Bonnke? Er predigt weiter im Gerippe. Und ich kann mir vorstellen, das hat ziemlich geisterhaft ausgesehen. Das Dach weg, das Gerippe steht allein hier in der Landschaft. Und dann, nach einiger Zeit, musste er seine Evangelisation in Afrika, es war in Nigeria, abbrechen. Er bekam Morddrohungen. Und dieser starke Bonnke, hat seine Evangelisation abgebrochen, mit allem drum und dran, und ist nach Deutschland geflogen. Aber nach ein paar Jahren kam er zurück in dieselbe Stadt, hat dort eine Evangelisation gehalten mit 1,3 oder 1,6 Millionen Zuhörern. Das war die größte Evangelisation, die er je erlebt hat. Und über 1 Million Entscheidungskarten für Jesus. Das ist unglaublich. Wären wir da nochmal zurückgekommen, wo man uns verjagt hat praktisch, uns mit der Mord angedroht hat, Bonnke hat es gemacht. Und Reinhard Bonnke hatte auch seine Herausforderungen, dass er nicht aufgegeben hat. Dieses Dennoch, das erwischt uns irgendwie alle einmal im Leben. Wir sind jetzt ja älter. Man kann nicht mehr so gut sehen, nicht mehr so gut hören in unserem Fall, nicht mehr so gut gehen. Was machen wir da? Vor einiger Zeit, ja, wir schauen auf das, was wir noch können. Hermann sagt immer, du siehst noch gut, ich sehe noch gut, ich kann noch Auto fahren. Er hört noch gut. Bei mir ist mit dem Hören etwas problematischer. Also passt es ja noch. Wir können ja uns noch weitermachen. Wir sehen auf das, was wir noch können, nicht auf das, was wir nicht mehr können. Vor einiger Zeit sagt in unserer Gemeinde eine junge Frau, du, wir besuchen euch heute Nachmittag. Und sie haben 3 Kinder im Alter von 5 bis 8. Vorher hatten wir immer Ziegen, dann war es in der Landwirtschaft immer etwas interessant. Man konnte raus in den Ziegenstall und da haben sich die Kinder unterhalten, aber die Ziegen sind nicht mehr da. Wir haben die Ziegen verkauft. Jetzt, was machen wir mit diesen Kindern, wenn die kommen? Und die sind so lebhaft. Er sagt, Hermann, besinn dich, du musst ihnen eine interessante Geschichte aus deinem Leben erzählen. Irgendwas müssen wir tun. Dann sind sie gekommen und wir gingen raus. Und es war die Zeit, wo es sehr viele Nüsse hatte. Und wir haben zwei große Nussbäume in unserem Hof. Und die Kinder haben sich auf die Nüsse gestürzt und die Nüsse gesammelt und die Nüsse in ein Wägelchen gefüllt, nachher wieder in Gefäße. Und sie haben sich so unterhalten mit den Nüssen. Und wir saßen dabei und haben uns vergnügt. Also es war so drollig, das mit den Kindern. Und wir waren so erquickt nachher. Aber menschlich gesehen, wir sind nämlich schon ein bisschen älter, kann ich sagen, Kinder für uns, ja, mei, nicht mehr unser Ding. Aber es war so ein schöner Nachmittag. Dann möchte ich noch ein Beispiel sagen, mehr für die jungen Leute. Wir haben einen jungen Freund in der Gemeinde. Und neulich sagt seine Mutter, der hat schon 4 Abfuhren erlebt. Was heißt das hier, Abfuhren? 4-mal hat er versucht, mit einem Mädchen anzubändeln. 4 Abfuhren hat er erlebt. Und es ist so ein netter junger Mann, ein junger Ingenieur, hat einen guten Arbeitsplatz, ist ein eifriger Christ, aber mit den Frauen hat er einfach kein Glück. Und wenn man mal 4 Abfuhren erlebt hat, dann ist man etwas verweddert, oder wie will ich sagen, eingeschüchtert. Und wir haben es erlebt in unserer Gemeinde, hauptsächlich bei einem jungen Mann, der war fixiert auf ein Mädchen und da hat es auch nicht geklappt. Und was hat er gemacht? Er hat den Rückzug angetreten, er schmollt Frauen, nein. Und es ist ein Junggeselle mit 45, bald 50. Ja, er kann schmollen, sein Lebtag voll. Also ich hoffe, unser junger Freund mit seinen 4 Abfuhren, es liegt uns schon am Herzen, dass er nicht auch ins Schmollen kommt und nicht den Rückzug antritt, sondern wir beten für ihn und sagen, Gott, du gibst ihm noch die allerbeste Frau. Eine, mit der er sehr glücklich wird. Aber wir hoffen, er bleibt auch dran und macht weiter. Aber das kann einem einfach begegnen. So ist es einfach. Ich mute mir auch immer noch zu, immer wieder zu, eine Predigt zu halten. Weil einfach mein Herz, das schlägt irgendwie dafür. Vielleicht habe ich einen Tick, wer weiß. Aber das ist einfach in meinem Herzen so lebendig. Ich mache mir sehr viele Gedanken über das Wort Gottes. Und ja, immer wieder packe ich es auch und predige irgendwo. Ich müsste ja bestimmt nicht mehr, aber es ist mir einfach noch so im Herzen. Man könnte beliebig noch viele Beispiele über dieses Dennoch bringen, aber eins möchte ich noch sagen von Petrus. Petrus war ja ein sehr nahestehender Jünger von Jesus. Und wie Jesus gestorben war, da ging Petrus mit seinen Mitjüngern zum Fischen. Und sie haben die ganze Nacht nichts gefangen, obwohl sie Berufsfischer waren und genau gewusst haben, wie man fischt. Und man fischt bei Nacht. Sie haben nichts gefangen. Und am nächsten Morgen steht da ein Mann am Ufer und sagt, werf das Netz aus noch einmal. Und sie haben es gemacht. Sie haben noch mal das Netz ausgeworfen und haben sehr viele Fische gefangen. Und so sind wir immer wieder gefordert, dieses dennoch im Glauben festzuhalten und immer wieder zu praktizieren. Unser dennoch. Ich muss noch etwas einwerfen. Im Text heißt es ja, du hältst mich, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und wir haben eine Urenkelin, die war 2 Jahre alt. Sie hat sehr wenig gesprochen. Aber eins hat sie gekonnt, ein Wort. Und das Wort hat geheißen, selber. Das war so ihr erstes Wort, selber. Sie konnte alles selber. Nicht viel gesprochen, aber selber. Sie konnte selber essen und vor allem hat sehr früh keine Windel mehr gebraucht. Selber. Sie kann selber aufs Klo. Sie kann das. Selber. Sind wir etwa auch so, dass wir in unserem Leben vieles selber können? Da heißt es in dem Text, du hältst mich an meiner rechten Hand. Das ist sehr gut. Aber wollen wir eigentlich immer gehalten werden? Dieses selber steckt doch auch in uns drin. Selber. Junge Leute überhaupt. Wenn dann ein großer Hund kommt, dann greift man wieder ganz schnell nach der Hand vom Vater. Und dann ist man froh, es ist jemand da. Aber sonst selber. Ich war diese Woche beim Zahnarzt in Herrlingen an der Bundesstraße 28, wo sehr viele Autos hat. Ich fahre am Parkplatz, gehe über die Straße. Vor mir läuft eine junge Frau mit ihrem Kind. Ein Stöpsel, gut 1 Jahr alt. Und der läuft und der läuft. Und da steht er wieder und guckt die Autos an. Ich habe gedacht, jetzt springt er los. Und die Frau hat ihn nicht gehalten an der Hand. Ich glaube, er wollte es nicht. Sie hat ihn immer wieder an der Kapuze vom Anorak, da hat sie ihn immer wieder festgehalten. Aber ich war froh, wo ich in die Haustür vom Zahnarzt rein konnte, dass ich das nicht mehr mit ansehen musste. Also, das war mir zu viel. Ich habe gedacht, jetzt springt er los. Und die hat es seelenruhig, den kleinen Kerl ließ die auf der Straße gehen. Selber. Selber. Wir haben ein Dennoch zu Gott, mit Gottes Hilfe haben wir ein Dennoch zu Gott. Aber noch viel größer ist für mich, dass Gott ein Dennoch hat zu uns Menschen. Und da habe ich noch eine Bibelstelle. Psalm 103, 10 bis 12, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, so ihn fürchten. Soferne der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Das hat mir Gott so ins Herz gelegt. Das hat mich so berührt, dass Gott, dieser große Gott, mit so viel Geduld hat mit uns Menschen. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Und es ist ein Wort, das heute gilt, das jetzt gilt, das für jeden gilt. Das geht eigentlich über unser Verständnis, dass Gott uns alle unsere Sünden vergibt. Und ich möchte das mal illustrieren an zwei Personen aus der Bibel. Und der eine ist der David. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, sagt die Bibel. Und was war David in der Tat? Er war ein Ehebrecher, er war ein Mörder. Und Gott zieht seine Verheißung nicht zurück, obwohl er ihn so enttäuscht hat. Jesus wird als Sohn Davids bezeichnet. Und Jesus kommt aus der Großfamilie von David. Also der Stammbaum von Josef geht zurück auf David. Und Gott zieht seine Verheißung an David nicht zurück, obwohl er diesen großen Fehler gemacht hat. Sünden sind es wirklich. Bleibt David weiterhin ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott vergibt ihm und er bleibt ein Vorfahre von Jesus. Die nächste Person ist Petrus. Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet. Man macht einen Fehler einmal, aber gleich 3-mal hintereinander das Gleiche. Also, das ist doch stark. Und da heißt in der Bibel sogar, er schwor und sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Also das war sehr heftig, sehr heftig. Und Jesus hat ihn vorgewarnt und trotzdem 3-mal hat er ihn verleugnet. Und gerade zu diesem Petrus, dem begegnet nachher Jesus und fragt ihn 3-mal, hast du mich lieb? Weide meine Schafe. 3-mal fragt ihn Jesus. Und Jesus gibt ihm 3-mal den Auftrag, weide meine Schafe. Und wir wissen ja alle, an der Pfingstpredigt, die hat ja auch Petrus gehalten, da haben sich 3000 Menschen entschieden für Jesus. Das ist doch ganz enorm. So hat Gott diesen Petrus, der ihn so verleugnet hat, wiederhergestellt und gesegnet und gebraucht. Das ist mir so ins Herz gefallen, dass ich gedacht habe, Gott, so ein Gott bist du, der uns unsere Sünden vergibt, der uns unsere Sünden vergibt und gebraucht uns weiterhin und setzt uns trotzdem zum Segen. Es heißt ja, er vergibt die Sünden denen, die ihn fürchten. Also ganz so billige Gnade ist auch nicht. Und nachher heißt es, so wir unsere Sünden bekennen. Also wir müssen zu unseren Sünden stehen und bekennen. Aber Gott vergibt uns. Er will uns vergeben. Und das ist der Unterschied zu uns Menschen. Wir Menschen tun uns schwer, etwas zu vergeben und zu vergessen. Immer wieder. Kommt halt doch wieder hoch und servieren es wir wieder dem anderen. Aber so ist Gott. Er vergibt uns unsere Sünden und stellt uns wieder her. Für das Jahr 2018 haben wir, Hermann vielmehr, das Los gezogen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich habe ja gesagt, 60 Jahre verheiratet. Und genau dieses Wort war einst, haben wir gewählt als Trauspruch. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und nach 60 Jahren kommt das Wort wieder. Und es hat uns so aufgebaut. Auch vor allem Hermann, weil man denkt, man wird jetzt älter und wie geht's auch und so weiter. Und dann sagt Gott zu dir aufs Neue, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das hat ihn eigentlich auch ermutigt, nochmal eine Predigt zu halten. Weil er sagt, ich sehe nichts mehr, ich kann nicht mehr. Aber wenn Gott sagt, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein, dann packst du es nochmal. Dann denkst Gott, du hältst dein Wort, du bist ein treuer Gott. Und ich habe das Wort auch für mich in Anspruch genommen. Es war ja unser Hochzeitstext früher. Mir gilt's auch. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Aber was ganz toll ist, dieses Jahr, an Neujahr oder für dieses Jahr, habe ich ein Los gezogen. Und das heißt, Daniel 9, Vers 23. Warte mal, wie heißt es meiner? Auf jeden Fall, das Los hat geheißen, du bist von Gott geliebt. Steht es da drin?
Du bist lieb und wert.
Psalm 9, 23, 21. Also auf jeden Fall, das Wort, die Losungswort heißt, du bist von Gott geliebt. Und es hat mich so berührt, muss ich sagen. Zu mir sagt man nicht jeden Tag oder nicht so oft, du bist geliebt. Das wünschen wir eigentlich uns doch, dass jemand zu uns sagt, du bist geliebt. Und wenn der sagt, jetzt sagt der Engel Gabriel zu Daniel, du bist von Gott geliebt. Ich konnte das so persönlich für mich nehmen als für uns. Jetzt habe ich gesagt, mein Los betrifft auch meinen Mann. Teile ich auch mit meinem Mann. Er hat letztes Jahr mit mir geteilt, dieses Jahr teile ich mit ihm. Du bist von Gott geliebt. Das ist so eine enorme Zusage, finde ich, wenn wir uns das mal richtig vorstellen. Du bist von Gott geliebt. Dieser Zuspruch. Und diesen Zuspruch gibt Gott nicht nur uns. Das gibt er allen seinen Kindern. Im Grund allen Menschen. Gott will ja, dass alle Menschen errettet werden. Und er bietet uns seine Liebe an. Ich hatte so den Eindruck vorher, wo wir so da gesessen sind in der Anbetung, dass Jesus hier ist und ein großes Gewand anhat, einen großen Mantel, und den möchte er über alle ausbreiten, möchte sagen, kommet doch alle her zu mir, ich liebe euch, ich habe Gutes mit euch vor, ich will euch segnen, ich will euch gebrauchen. Und das möchte Gottes Geist uns ins Herz hineinlegen. Uns die Liebe Gottes, die er hat zu uns, die wir es alle nicht verdient haben, Wir haben alle ein Leben mit dunklen Punkten hinter uns. Die gibt's, das ist einfach so. Aber dass er uns anbietet, ich vergib's dir. Ich vergib's dir. Ich breite meinen Mantel über dich aus. Du bist ganz nah bei mir. Und ich will dich gebrauchen. Ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Egal wie alt. Alt, jung, jung. Ja, die Jugend, die hat schon ein bisschen das Vorrecht, ein Segen zu sein. Mittelalter bis ins Alter. Will uns Gott gebrauchen, sollen wir ein Segen sein. Das ist Gottes Absicht. Und dafür möchte ich euch die Augen öffnen und das Herz öffnen, dass wir das glauben können, dass er uns unsere Sünden vergibt. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein und sagt, ich liebe dich, du bist von Gott geliebt. Ich finde, das ist für mich irgendwo unbegreiflich und es berührt mein Herz, wenn ich sage, du großer Gott, du liebst mich so. Ich kann es nicht begreifen, aber ich spüre es im Herzen, dass du mich liebst. Ich weiß, dass Gott meine Sünden vergeben hat und dass Gott mit mir ist. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Egal, was wir für Erlebnisse gemacht haben, wo wir Gott enttäuscht haben oder wo wir von Gott enttäuscht worden sind, in der Jugend, im mittleren Alter, im Alter, was wir eben so erleben, nicht stehen zu lassen in unserem Leben. Es darf nicht die Beziehung zu Gott stören, weil er unsere Sünden vergibt, alle unsere Sünden vergeben hat und immer wieder vergibt, was sich da so ansammelt. Er vergibt uns immer wieder. Und er möchte, dass wir wirklich leben können in diesem Bewusstsein, du bist von Gott geliebt. Jeder von uns. Und du bist von Gott zu einem Segen gesetzt. Ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Das gilt jedem von uns. Und ich wünsche, dass wir das ganz neu wieder ins Bewusstsein bekommen und auch danach handeln. Handeln können, handeln wollen und auch tun. Und dass wir ein Gespür bekommen, wo will Gott dich zum Segen setzen? Was will er? Was hat er mit dir vor? Wo will er dich gebrauchen? Und er will uns gebrauchen. Er hat uns verheißen. Und dafür danken wir ihm. Amen.